have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Das tun wir heute, indem wir uns, wie angekündigt, wie versprochen und wie wir das im Laufe dieser Serie weiterhin machen möchten, Spiel 1 der NBA Finals genauer unter die Lupe nehmen wollen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und ich werde die nächsten Minuten natürlich nicht alleine vor mich hin reden. Das wäre ein bisschen traurig. Aber ich bin nicht traurig, ich bin überglücklich, wahrscheinlich ähnlich wie die Boston Celtics gerade, weil derjenige, der quasi mein Kristaps Porzingis ist, der ist auch heute wieder virtuell mir zugeschaltet. Julius Schubert, einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, Julius, 1-0, wie lief die erste Finals-Nacht für dich? Wir wollen sofort in die Analyse reingehen, aber natürlich die obligatorische Frage ganz kurz. Wie geht es dir? Wie fit bist du? Wie sehr hat dich die Nachricht, dass die Lakers Dan Hurley anscheinend als Head Coach wollen? Ich habe auf Insta gesehen, du arbeitest gerade in einem Video. Aber vor allem, wie war die Finals-Nacht? Wie hast du Spiel 1 erlebt?
Ja, wurde natürlich so ein bisschen überschattet, die Vorfreude auf die Finals im positiven Sinne von den News gestern, dass die Lakers wohl an Dan Hurley dran sind. Kam mir ganz gelegen, konnte ich ein bisschen College-Basketball noch gucken, um die Zeit dann zu überbrücken. Hab dann ein bisschen vorgeschlafen und dann pünktlich aufgestanden fürs Game. Und als die Celtics dann allerdings weggezogen sind am Ende des dritten Viertels, war der Abend für mich dann auch wieder beendet, habe mich dann wieder schlafen gelegt, ein paar Stunden gepennt und dann nochmal ein bisschen intensiver reingegangen in das Game, in die Analyse, damit wir hier eine ganz coole Folge jetzt machen können. Wie war es bei dir?
Yes, sir. Bei mir hat es tatsächlich dann also in dem Moment, als Luca ausgewechselt wurde, dachte ich mir noch kurz, na, okay, Garbage Time wahrscheinlich ja, aber nur Luca. Und dann hat aber Jason Kidd ganz offiziell die Garbage Time eingeläutet beim, ich weiß nicht, wie der Stand dort war, aber die Celtics gewinnen das Ding am Ende 107-89, Blowout-Sieg. Ich habe mit drei Kumpels hier geschaut in meiner Wohnung, war ein ganz cooler Vibe, aber ich habe mich dann auch vor Ende der Partie dazu entschieden, wieder ins Bettchen zu gehen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie lange diese Folge hier dauern wird, weil ich habe das Gefühl, haben wir so richtig was gelernt über die Serie, über die beiden Teams? Ich hatte das Gefühl, dass wir uns für unsere Preview, falls ihr die noch nicht gehört habt, tut das unbedingt noch. Die ist jetzt nach Spiel 1 vielleicht sogar noch aktueller als vor Spiel 1, weil ich habe das Gefühl, wir hatten in vielen Punkten recht, haben vieles richtig vorhergesagt und ich würde damit reinstarten. Gab es irgendwas, egal auf welcher Seite, bevor wir gleich so ein bisschen die Geschichte dieses Spiels skizzieren. Gab es irgendwas, was dich überrascht hat, aus taktischer Sicht? Irgendwas, das wir nicht haben kommen sehen? Irgendein vielleicht Adjustment während des Spiels, mit dem du nicht gerechnet hattest? Irgendwas, was nicht so war, wie wir uns das erwartet hatten in diesem ersten Spiel?
Nicht unbedingt. Ich denke, sehr viel von dem, was wir vorhergesagt haben, was die Matchups anging, was die Coverages anging, der generelle Gameplan der beiden Teams hat sich so bestätigt. Ich denke, beide Teams sind in diese Serie und in dieses Spiel 1 mit einem klaren Plan reingegangen und der lautete, wir halten uns für das bessere Team und wir versuchen es mit unserem Weg, der uns auch hierhin gebracht hat, und dann schauen wir mal, wie weit uns das jetzt hier bringt in diesem Game 1. Und das, was die Celtics gemacht haben, hat halt besser funktioniert in Spiel 1. Ich denke nicht, dass ihr Sieg sich dadurch erklären lässt, dass sie hier was vollkommen Überraschendes ausgepackt haben, was jetzt keiner von uns vorhergesehen hat. Das Überraschendste war wahrscheinlich, dass Kristaps Porzingis von der Bank kam und nicht gestartet hat. Aber das stand ja bereits vor dem Spiel fest. Aber ansonsten, Dallas hat gesagt, wir halten uns für das bessere Team. Wir machen das, was wir am besten können. Hat jetzt in dem Fall nicht funktioniert, so wie man sich das erhofft hatte. Boston genau das gleiche Mindset. Da waren die Resultate entsprechend ganz andere. Aber im Großen und Ganzen war das relativ vorhersehbar und gerade wenn wir auf unsere Preview gucken, die drei Ways to Win, die ich skizziert hatte, sind allesamt so nicht eingetroffen. Und die drei Ways to Win, die du skizziert hattest, für Boston auf der anderen Seite, sind alle so passiert. Und wenn meine drei nicht passieren für Dallas und deine drei für Boston passieren, dann überrascht es im Endeffekt relativ wenig, dass Boston hier klar und deutlich dieses Spiel 1 für sich entscheiden konnte. Wie ist bei dir? Hat dich irgendwas von den Socken gehauen?
Von den Socken gehauen definitiv nicht. Also ich glaube, wir haben auf Dallas-Seite schon ein bisschen mehr Lineups mit Maxi Kleber auf der 5 gesehen, was aber sicherlich auch damit zu tun hatte, dass Derek Lively in Foul Trouble war. Aber ansonsten, was die Coverages angeht, was die Matchups angeht und ja, hast du schön skizziert jetzt gerade mit den Ways to Win. Auf meiner Seite war das, Kristaps Porzingis muss da sein, er muss einen Impact haben, da können wir gleich drüber sprechen. Das war sowas von der Fall, vor allem in der ersten Halbzeit. Das war zum Teil verrückt, was er da abgerissen hat an beiden Enden des Feldes. Jaylen Brown war der heute wahrscheinlich sogar zweitbeste Spieler auf dem Feld. Ich finde, Tatum hat eine gute Partie gemacht, auch wenn das die Stats auf den ersten Blick nicht so sehr verraten. Aber Jaylen Brown, vor allem in diesem dritten Viertel, als dann Dallas es geschafft hat, einen Run zu starten. Also die Celtics lagen mit 21 vorne zur Pause. Zwischenzeitlich im zweiten Viertel waren das sogar mal 29 gewesen. Und dann kam Dallas raus aus der Pause, hat einen guten, war es ein 14-0 Run? Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber sowas um den Dreh. Und dann plötzlich waren es nur noch 8. Und dass die Celtics es dann geschafft haben, darauf eine Antwort zu finden, fand ich beeindruckend. Es war mal wieder so eine Phase, in der die Offense stagniert ist, in der genau das passiert ist, was ich in der Preview gesagt hatte, was nicht passieren sollte. Luka ist heiß gelaufen und du dachtest, okay, kipp das Ding jetzt. Und dann kamen die Celtics Mitte des dritten Viertels, haben eine sehr gute Antwort gefunden und das war eben vor allem angeführt von Jaylen Brown an beiden Enden des Feldes. 3 Blocks und 3 Steals hat er am Ende defensiv einen fantastischen Job gemacht. Er war das primäre Matchup gegen Luka über weite Strecken. Er hat als Weakside Rim Protector zweimal centerartige Blocks gehabt, offensiv abgeliefert mit 22 Punkten am Ende und wie gesagt, vor allem in diesem Stretch im dritten Viertel und vor allem in der ersten Halbzeit, vor allem im ersten Viertel, die Celtics haben es geschafft, immer wieder ins Herz der Dallas Defense zu kommen, in die Zone zu kommen, Paint Touches zu sammeln, zu penetrieren, rauszukicken und dann sind halt die Dreier gefallen. Auch da wieder, vor allem in der ersten Halbzeit, vor allem im ersten Viertel, die Celtics kamen raus und waren brandheiß. 7 verschiedene Spieler haben mindestens 2 Dreier getroffen, das ist NBA Finals Rekord oder sogar Playoffs Rekord, ich weiß es nicht mehr, es wurde eingeblendet im Broadcast. Der Einzige, der nicht getroffen hat, Non-Garbage-Time-Guys, war Peyton Pritchard, der 0 von 5 war. Ansonsten alle anderen, diese 7 Rotation-Spieler, inklusive Sam Hauser. Ja, also die Boston Offense hat mit Ausnahme so ein paar Stretches, wie gesagt, in diesem dritten Viertel ziemlich gut ausgesehen. Nicht so, dass Dallas defensiv jetzt hoffnungslos überfordert war. Das war schon alles okay. Aber ja, im Großen und Ganzen und vor allem der defensive Gameplan der Celtics ist halt voll aufgegangen. Ich glaube, das ist auch etwas, worüber wir jetzt auf jeden Fall sprechen sollten. Falls du da weitermachen willst, ansonsten gerne auch irgendwelche anderen Gedanken, die du jetzt hattest.
Ja, lass uns vielleicht ruhig mit den Gameplans in Anführungszeichen starten und wie die im Endeffekt dann auch in die Tat umgesetzt wurden. Vielleicht beim Gewinnerteam anfangend. Die Celtics hatten, lass uns ruhig mit dem defensiven Gameplan der Celtics anfangen.
Ja.
Weil ich das sehr interessant fand. Auch hier wenig überraschend, wer hat es angesprochen. Boston ist ein Team, die ja wenige Ecken Dreier abgeben, die wenig doppeln, die deutlich weniger reinhelfen zur Mitte hin, als es die bisherigen Gegner der Dallas Mavericks getan haben. Wir haben es vorher gesagt, wir erwarten sehr viel 1 gegen 1 Basketball von Doncic und von Irving. Wir erwarten, dass Luka viel scored und wenig Assists produziert und so kam es im Endeffekt auch. Also mein Way to Win für Dallas war ja Lobs und offensive Rebounds und gerade diese Lobs hat man halt wunderbar weggenommen. Boston hat gerade mal 2 Eckendreier abgegeben in diesem Spiel. Dieses Drive-and-Kick-Game, was Dallas und Doncic so stark Macht, das war quasi non-existent. Und man hat seinen individuellen Defendern vertraut. Man hat Holiday an Irving vertraut. Irving hat ein sehr, sehr schwaches Spiel gemacht, leider. Und man hat Brown und dann phasenweise Tatum und auch hier Holiday auch viel Al Horford an Doncic vertraut und einfach darauf gesetzt, dass er sie halt nicht in diesen 1-gegen-1-Situationen Angriff für Angriff killt. Und so kam es dann im Endeffekt auch. Ich hätte vor dem Spiel wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass man so viel switcht, gerade mit Al Horford. Also mit Horford hat man ja mehr oder weniger jeden Ballscreen geswitcht. Mit Porzingis hat man im Drop verteidigt. Aber auch hier sehr viel Switching-Defense, sehr viel 1-gegen-1-Defense. Und dann haben halt die Dallas Mavericks ihre freien Dreier, zu denen sie gekommen sind, auch nicht getroffen. Gerade mal 25% von Downtown. Wir hatten es auch vorher angesprochen, dass Derrick Jones Jr. ignoriert werden wird. Auch das ist passiert. Er hat eine Menge Platz gesehen, immer wieder ignoriert worden, am Perimeter freistehen lassen. Die Celtics waren vorbereitet auf die Cuts, nicht nur von ihm, sondern auch von den anderen Perimeter-Spielern, mit denen Dallas halt regelmäßig gerne antwortet, wenn da ein bisschen weggeholfen wird von ihren freien Spielern. Aber ja, das war der Plan der Celtics und Dallas konnte das nicht bestrafen. Sicherlich nicht nur hier Credit an die Celtics-Defense. Dallas hat sich in meinen Augen auch jetzt nicht übermäßig gut angestellt. Das, was sie in diesem Playoff so stark gemacht hat, war halt, dass man nicht einfach nur so ein Basic Pick and Roll nach dem anderen gelaufen hat, sondern dass da Abwechslung drin war, dass sehr viele Zoom-Actions, dass Spain Pick and Roll mit dabei waren, dass Doncic und Irving vorher in Bewegung waren, bevor sie an den Ball gekommen sind, dass Lively immer mal auch Dinge eingeleitet hat. Und das sahen wir so relativ wenig. Das hatte was von so einem, wir gucken mal, ob das auch damit reicht gegen Boston, dass wir das alles eventuell nicht brauchen. Idee, was auch LeBron gerne in Spiel 1 in seiner Playoff-Karriere mal gemacht hat. Wir gucken mal, was nötig sein wird. Wir tasten uns mal so ein bisschen ab. Wir gucken mal so ein bisschen, was passiert. Und den Vibe habe ich halt auch so ein bisschen von der Dallas-Offensive bekommen, dass Doncic sich immer wieder hat Ballscreens einfach nur stellen lassen und dann mal geguckt, okay, was sehe ich von der Defense, was passiert. Und da war jetzt noch nicht besonders viel kreativer Stuff mit dabei, da war noch nicht diese Zielstrebigkeit, diese Dringlichkeit mit dabei, die es jetzt dann in Spiel 2 am Sonntag auch brauchen wird und die wir, denke ich, auch erwarten können. Also es war 80% bärenstarke Celtics-Defense, 20% des Dallas einfach noch nicht mal im Ansatz das quasi gemacht hat, wozu sie offensiv in der Lage sind. Und wenn man dann kreativer und variabler spielt offensiv plus vielleicht der eine oder andere Dreier mehr fällt, dann erwarte ich auch, dass das offensiv im Verlaufe der Serie besser aussieht. Aber die Celtics und ihr defensiver Gameplan haben gehalten und das hat ihnen das Spiel gewonnen in meinen Augen.
Definitiv. Es war, auch das haben wir ja prognostiziert, dass man Luka kaum gedoppelt hat. Ich bin bei dir. Es hat mich auch ein bisschen gewundert, wie viel man Al Horford vor allem vertraut hat nach diesen Switches. Du hast gesagt, Porzingis im Drop. Aber auch das, es war ein relativ hoher Drop. Also manchmal auf dem Level, manchmal so ein Tick dahinter. Porzingis als Rim Protector war halt ein Game Changer für diese Defense. Auch das haben wir prognostiziert.
Man könnte wirklich fast denken, dass Boston wirklich besser ist, wenn Porzingis auch gut spielt.
Na, aber so weit würde ich nicht gehen. Es war ja nicht nur, dass die Mavs ihre Dreier nicht getroffen haben, sie haben auch schlichtweg zu wenig Dreier genommen. Also auch dieses Derrick Jones Jr. Problem. Er hat direkt in der ersten Spielminute einen Dreier reingeknallt, den er bekommen hat, völlig frei above the break. Und da dachte ich mir, oh okay, also wenn das so weitergeht. Aber ansonsten, er hat halt 2 Dreier genommen. Also im weiteren Verlaufe des Spiels einen weiteren Dreier genommen. Und er hätte, wenn er gewollt hätte, er hätte 10 nehmen können. Er war mutterseelenallein. Ja. PJ Washington nur 3 Dreier genommen. Kyrie war 0 von 5 und Luca halt 4 von 12. Also Luca hat seinen Dreier auch nicht überragend getroffen, aber hat sie wenigstens genommen. Ein wilder Stat, der mir untergekommen ist. Jetzt muss ich ihn nur finden hier in meinen Notizen. Genau, es war, glaube ich, dieser eine Dreier von Derrick Jones Jr. direkt in der ersten Minute. Und danach hat, bis dann die Garbage Time angefangen hat, also so 3 Minuten, 3,5 Minuten ungefähr vor Spielende, hat kein einziger Dallas-Spieler einen Dreier getroffen, der nicht Luka Doncic heißt. Das waren dann Jaden Hardy hat noch einen getroffen und Josh Green hat noch einen getroffen in der Garbage Time. Und das waren dann eben der eine von Jones und die vier von Luca und dann sind wir bei 7 von insgesamt 27 Versuchen. Das ist zu wenig. Also da zwingst du diese Boston-Defense und der Boston-Gameplan. Wir wollen Luca nicht doppeln. Wir wollen ihn in diese schwierigen Midrange-Würfe oder von mir aus auch in den Stepback-Dreier zwingen. Wir wollen sein Playmaking wegnehmen. Wir wollen die Eckendreier wegnehmen. Da haben sie auch einen überragenden Job gemacht. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Dallas nur einen einzigen Eckendreier genommen.
Zwei. Habe ich ja noch gesagt.
Ach so, okay.
So hörst du mir zu.
Habe ich dir mal wieder nicht zugehört. Sie haben die Dreier halt hauptsächlich abgegeben above the break oder eben Pull-Ups für Kyrie. Bei Kyrie muss man sagen, 6 von 19 aus dem Feld. Ja, Boston hat auch gegen ihn einen Top-Job gemacht defensiv. Ich glaube, so ein ineffizientes Spiel werden wir vielleicht nicht nochmal von ihm sehen, weil auch da reden wir ständig drüber, Kyrie und auch Luca, der mit 12 von 26 auch nicht super effizient war, aber am Ende dann eben bei 30 Punkten rausgekommen ist. Es ist halt gedeckelt, was du denen wegnehmen kannst. Und wenn Kyrie von diesen 5 schwierigen Dreiern, und die waren gar nicht schwierig, also da waren auch 2, 3 freie Catch-and-Shoot-Dinger dabei, aber generell von seinen 19 Würfen, wenn er da halt 3 mehr trifft, dann ist es vielleicht schon eine andere Geschichte, dann ist das Spiel noch offen, vielleicht zur Halbzeit. So, das ist immer die gute alte, von welcher Seite betrachtet man die Geschichte. Aber im Großen und Ganzen, wie du gesagt hast, Bostons Gameplan defensiv voll aufgegangen. Dallas hat es nicht geschafft, genug Gegenmittel zu finden, damit Boston wenigstens über diesen Gameplay mal nachdenken musste, dass sie dann Luca vielleicht doch mal hätten blitzen sollen. Sie haben im Prinzip nur, sie haben selbst jemanden wie Sam Hauser haben sie in Isolation gegen ihn verteidigen lassen. Sie haben ganz, ganz selten mal gezielt gedoppelt, wenn Luca zum Beispiel gegen Pritchard in Post gegangen ist oder so. Aber das war's. Sonst war es wirklich sehr viel Switch mit Porzingis Drop, die Weak Side Rim Protection von eben Porzingis und von Jaylen Brown vor allem. Und dann hat man diese Dallas Offensive nicht nur Sand ins Getriebe geworfen, sondern diese phasenweise wirklich fast schon zum Stillstand gebracht. Laut Cleaning the Glass, da ist dann die Garbage Time rausgerechnet, 95er Offensive Rating, das ist das 9. Percentile. Und wenn wir uns nur den Halfcourt anschauen, geht das sogar runter ins 4. Percentile und es war ein 75er Offensivrating.
Ja, es sind 75 Punkte in 43 Non-Garbage-Time-Minuten. Das gewinnt dir halt kein Game in den NBA Finals.
So ist es. Und auf der anderen Seite des Parketts, ich habe es schon ein bisschen angerissen, das sah phasenweise sehr, sehr gut aus, was die Celtics gemacht haben. Sie sind in krassen Flow gekommen, sind super heiß rausgekommen, vor allem in Person von Porzingis. Es sah dann phasenweise wieder nicht so gut aus. Das war der Hauptgrund, warum Dallas es geschafft hat, im dritten Viertel eben dann doch nochmal zumindest auf 8 Punkte ranzukommen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kannst du auch offensiv zufrieden sein, wenn du Joe Mazzulla bist, oder? Obwohl, wie gesagt, Tatum nur 16 Punkte, 6 von 16 aus dem Feld, 6 Turnover. Trotzdem hatte ich über weite Strecken das Gefühl, dass Jason Tatum ein gutes Spiel gemacht hat. Er hat viele Vorteile kreiert, er hat es immer wieder geschafft, seinen Verteidiger am Perimeter zu schlagen. Auch Dallas hat viel geswitcht. Und Tatum war dann einer derjenigen, die die Mismatches attackieren konnten. Und so sind viele von diesen Kickout-Dreiern entstanden. 5 Assists hat er selber gesammelt. Viele weitere war es dann, dass der Ball dann noch eine Station weiterläuft und so weiter. Wie hat er dir gefallen, beziehungsweise wie hat generell dir die Boston Offense gefallen? Beziehungsweise dann wiederum der Mavericks-Defensivansatz auf der anderen Seite.
Naja, ich habe jetzt nicht ganz so ein positives Bild von der Leistung von Jason Tatum. Also da haben andere diese Offensive schon deutlich mehr gecarried in diesem Spiel. Fand ihn jetzt nicht wirklich irgendwie dominant oder unaufhaltsam oder in irgendeiner Art und Weise ein großes Problem. Also, dass Boston offensiv so gut aussah, das hat man den anderen Spielern im Team, denke ich, zu verdanken. Und wenn man dieses Spiel verloren hätte und die Mavericks vielleicht so richtig rangekommen wären und Tatum am Ende mit dieser Statline gefinisht hätte, dann hätten wir eine sehr unangenehme Diskussion jetzt führen müssen über Jason Tatum und seine Leistung in Spiel 1. Ist jetzt nicht so passiert, alles gut. Aber da muss, denke ich, mehr kommen. Und das zeigt mal wieder, dass es schon ein Vorteil sein kann, wenn du bei dem Team spielst in der NBA mit dem mit Abstand besten Kader, weil dann ist es auch mal okay, wenn du so ein Game hast, dass du dann trotzdem so ein Spiel 1 in den freaking NBA Finals relativ problemlos gewinnst, weil halt andere den Job machen. Aber vielleicht aufs große Ganze gesehen, die Celtics haben offensiv so dominiert, weil sie immer wieder den Korb attackieren konnten. Dallas hatte, wie auch das zu erwarten war, Probleme mit dem Five-Out-Spacing und die Boston Celtics konnten immer wieder durch Drives die Defensive durchbrechen und dann entweder quasi zu einem Spieler im Dunker-Spot passen, der dann zu einem effizienten Look kam, oder der Ball wurde halt rausgekickt. Und es zeigt mal wieder, diese Celtics-Offensive ist einfach eine andere, wenn der Platz da ist und wenn dieses aggressive Mindset da ist und wenn man wirklich eine Defensive durchbrechen will und nicht für einen Pull-Up-Wurf, Hero-Ball, Fade-Away-Jumper nach dem anderen irgendwie settelt, was man zwischenzeitlich dann auch getan hat, als Dallas dann rangekommen ist, wie du auch schon gesagt hattest. Aber der Schlüssel war wirklich Drive and Kick, Vorteile kreieren, Vorteile erweitern und dann schließlich irgendwann Kapital aus diesen Vorteilen schlagen. Ich denke, dass Kristaps Porzingis relativ früh im Spiel Mismatches attackiert hat und daraus Kapital geschlagen hat, hat die Mavericks ein bisschen zum Nachdenken gebracht, was ihre Switching-Defense anging. Aber ja, hier ist Dallas auf jeden Fall in der Position jetzt, wo sie dringend eine Antwort finden müssen. Ich hatte das Gefühl, dass man phasenweise das ein oder andere gefunden hat gegen diese Offensive, bevor die Celtics dann wieder weggezogen sind. Also, dass man auf 8 dann reingekommen ist im dritten Viertel, lag nicht nur daran, dass Boston freiwillig gesagt hat, yo, wir nehmen jetzt das Tempo raus, wir nehmen jetzt nur noch Pull-Up-Würfe, für uns ist das Ding durch, wir sehen es jetzt mal relativ entspannt. Also das hätte dann auch nicht besonders viel mit der Realität zu tun, sondern das war auch die Verteidigung der Dallas Mavericks, die da einen Einfluss darauf hatte. Und ich würde einfach sagen, in Richtung auch dann Spiel 2, Dallas sollte bei der Switching Defense bleiben, eher helfen, um dann auch eher wieder draußen zu sein bei den Closeouts. Ich möchte, dass man ein bisschen prioritiert, dass man schon vorher ein wenig hilft auf dem Weg zum Korb, dass quasi diese Defensive nicht durchbrochen wird in dem Sinne, sondern dass man quasi schon vorher sich in die Position bringt, den Weg zum Korb eng zu machen, den Platz ein bisschen wegzunehmen, weil es ist immer ein bisschen schwierig. Du versuchst es immer 1 gegen 1, der Vorteil wird kreiert und dann musst du als Defensive auf einmal in die Mitte rotieren und du bist in Bewegung und du verlierst so ein bisschen wie soll ich das formulieren? Du bist dann halt in der Situation, wo du scramblen musst, wo du in die Mitte rotieren musst und wo es dann alles auf einmal ganz schnell geht und du so ein bisschen die Kontrolle verlierst, was jetzt gerade passiert. Und wenn du dich aber eher schon in die Position bringst, zur Mitte reinzuhelfen, wenn du dich eher schon positionierst, wenn du darauf vorbereitet bist, was kommt, und diese Drive vielleicht schon wegnimmst, weil der Ballhändler der Celtics sieht, okay, selbst wenn ich jetzt meinen Mann aus dem Rücken schlage, der Nächste wartet schon, dann hast du aus Dallas Sicht eher die Kontrolle, was passiert, weil du weißt, okay, wenn jetzt wirklich ein Drive kommt, dann kann ich schnell wieder raushelfen und bin aber auch schon in der Position, sollte der Kickout-Pass jetzt nicht kommen. Und das heißt, du musst dann nicht erst reinhelfen, sondern du bist dann schon da und da erwarte ich einfach dann auch in Richtung Spiel 2 und im weiteren Verlauf der Serie, dass wir das mehr sehen. Es gab dann Phasen, wo Dallas das besser gemacht hat, wo man dann auch Luka Doncic ein bisschen besser verstecken konnte, der defensiv massive Probleme hatte. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass Luka besser aussieht mit einer Woche Pause. Das hat mich ein bisschen überrascht, dass da die Bewegungen ein bisschen unrund waren und dass er jetzt nicht in der allerbesten Form zu sein schien. Deswegen auch hier ein bisschen besser Luka verstecken. Er muss individuell einen besseren Job machen, was seine Verteidigung angeht. Und da musst du einfach diese Drives minimieren. Du musst die Celtics wirklich in so ein Pull-Up-Shooting-Team machen, du musst das Tempo rausnehmen, du musst dafür sorgen, dass sie ihre Angriffe, selbst wenn sie in irgendwelche Spielzüge gehen, dass sie damit 14, 60 Sekunden auf der Uhr erst reingehen und nicht schon super frühen Angriffen super viel in der Early Offense machen können. Und wenn man das macht, dann bin ich nicht so pessimistisch, was ihre weiteren Chancen angeht, aber die Celtics haben den Vorteil. Und ich sag's immer wieder, in den Playoffs, in so einer Playoff-Serie, es geht darum, den Gegner vor Probleme zu stellen, den dieser nicht lösen kann. Und im Umkehrschluss geht es um das Lösen von Problemen. Und ich denke, wenn man dieses Spiel 1 ein bisschen zusammenfassen möchte, kann man sagen, die Celtics Defense hat die Dallas Offensive vor Probleme gestellt, die sie bisher noch nicht lösen konnten. Und die Celtics Offensive hat die Dallas Defense vor Probleme gestellt, die sie auch noch nicht lösen konnten. Und jetzt gilt es für die Mavericks in Spiel 2, A, die Probleme zu lösen, vor die Boston sie erneut stellen wird, weil die Celtics werden nicht viel ändern an ihrem Gameplan. Das hat an beiden Enden des Parketts funktioniert. Das Mindset der Celtics sollte sein, wir machen das nochmal in dieser Form. Und wir machen es so lange, bis Dallas eine Antwort hat. Und für die Mavericks gilt es jetzt, eine Antwort zu finden. A, das Problem zu lösen, wie gerade schon gesagt. Und B, dann noch weiter zu gehen und die Celtics dann vor Probleme zu stellen, die sie dann lösen müssen. Weil darum geht es in einer Playoff-Serie. Und die Mavericks sind gut beraten, da eine Serie draus zu machen in Spiel 2.
Noch kurz ein paar Worte zu dem Ende des Feldes. Großartig was hinzuzufügen habe ich nicht mehr. Erstens ja, also sie wurden vor Probleme gestellt, die sie nicht lösen konnten. Aber auf der anderen Seite, es sind eben auch ein paar Dinge passiert. Auch da wieder zwei Seiten der Medaille. Wir sind in den letzten Wochen immer wieder darauf zu sprechen gekommen. Wird Tatum nochmal 6 von 16 gehen? Vielleicht nicht. Aber wird Porzingis nochmal 18 Punkte im ersten Viertel machen und wie Prime Dirk Nowitzki jegliches Mismatch im Post bestrafen können?
Für das beste Viertel seiner Karriere.
Ja, es hat schon ganz gut gepasst. Und er, also ein wichtiger Bestandteil der Celtics Offense, ich spreche fast immer von der ersten Halbzeit, weil da hat sich das Spiel, es war jetzt nicht entschieden zur Halbzeit, wir haben es ja gesehen, Dallas kam nochmal halbwegs ran, aber es war natürlich so eine kleine Vorentscheidung mindestens mal. Porzingis hat nur 20 Minuten gespielt und hat in diesen 20 Minuten hat 20 Punkte gemacht und hat jedes Mismatch im Post, gar nicht unbedingt per klassischem Post-up, sondern kurz im Post, Ball gefangen, hat sich eingetreten und hat dann drüber geworfen. Gegen Luka hat das nicht so gut funktioniert. Der konnte ganz gut dagegenhalten. Mhm. Aber gegen so ziemlich jeden anderen hat es halt Porzingis geschafft, die Switches zu bestrafen. Die Perimeterspieler haben es geschafft, die Switches zu bestrafen, indem man dann die Bigs attackiert hat. Stichwort 5-Out-Spacing. Porzingis und Horford waren combined 4 von 9 von jenseits der Dreierlinie. Du hast gerade schon gesagt, die Dallas Defense hat damit große Probleme gehabt. Sam Hauser kam rein und hat 2 Dreier reingeballert. Einen davon, Stay, also wie nennt man das, er ist nicht runter in die Shooting Pocket gegangen, sondern hat den Ball auf Kopfhöhe gefangen. Der hat den
Ball nicht gedippt quasi.
Ja, genau, also herrlich. Ja, der Dreier ist vor allem in der ersten Halbzeit, die Dreierquote am Ende 16 von 42, 38%. Sieht gar nicht so außerirdisch aus, aber wenn wir uns nur die erste Halbzeit anschauen, in der dann, wie gesagt, diese 20-Punkte-Führung entstanden ist, da waren es halt 11 von 27, fast 41%. Und wenn dieses Boston-Team so ins Rollen kommt und die Dreier so fallen, und das war, obwohl Peyton Pritchard im ersten Viertel schon 4 Dreier hochgejagt hat in 5 Minuten und keinen davon getroffen hat, in der ersten Halbzeit, Entschuldigung. Ja, also wenn wir Pritchard dann sogar noch ausrechnen, da waren es 11 von 23, die sie getroffen haben, dann ist es halt super, super schwer, mit diesem Team Schritt zu halten. Und auf der anderen Seite, auch das hast du gerade angerissen, Luca, erstens hat man ihn immer wieder attackiert und zweitens musste er halt für seine 30 Punkte offensiv auch wahnsinnig hart arbeiten. Und du hast gegen Ende immer mehr gemerkt, er hatte diese Explosion im dritten Viertel, aber danach, finde ich, hast du ihm angemerkt, dass irgendwo die Körner auch gefehlt haben. Es ist die große Frage, es ist Playoffs, es ist Finals, jeder hat irgendwie seine Wehwehchen. Er hat sich einmal das linke oder das rechte Knie? Ich glaube, es war das rechte. Also das ihm auch jetzt im Laufe der Playoffs immer wieder Probleme bereitet hat. Wir werden es nicht wissen, inwiefern ist er angeschlagen, inwiefern haben einfach die Körner gefehlt gegen Ende, inwiefern hat der Ansatz Bostons, ihn auch bewusst schlapp machen zu wollen, funktioniert. Wahrscheinlich eine Mischung aus allem dreien. Aber es braucht nur ein Assist für Luca und es ist nicht so, dass die Kollegen einfach alle ihre Würfe nicht getroffen haben. Das hat Brian Windhorst vorher im Low Post gesagt. Er hat auch nur 6 Assist Chances kreiert. Was sehr, sehr wenig ist für einen Luka Doncic. Und ich finde, du hast irgendwo auch gemerkt, dass ihm vielleicht hier und da auch das Vertrauen gefehlt hat, nachdem dann Derrick Jones zum vierten Mal den Dreier nicht nehmen wollte, den er völlig offen bekommen hat. Ich glaube, unterm Strich kann man sagen, es ist viel schiefgelaufen für Dallas. Man muss sich Sorgen machen, vielleicht auch große Sorgen machen. Aber wie eingangs gesagt, wahnsinnig viel haben wir jetzt nicht gelernt über die beiden Teams. Und es ist definitiv nicht alle Hoffnung verloren. Man muss jetzt eben, wie du gesagt hast, die richtigen Adjustments finden, die richtigen Lösungen finden auf die Probleme, die Boston aufgezeigt hat. Und ich bin auch relativ optimistisch, dass sie das schaffen werden. Also ich glaube jetzt nicht nach diesem Spiel 1 kann man sich hinstellen und sagen plötzlich, boah, Boston, super dominant, das Ding geht 4 oder 5. Ich glaube, an dem Punkt sind wir definitiv nicht. Aber der Druck auf den Mavericks vor Spiel 2 ist jetzt natürlich größer geworden. Wenn du dieses Spiel 2 wieder verlierst und vielleicht in einer ähnlichen Art und Weise verlierst und mit einem sehr deutlichen 0-2 nach Hause fährst, dann gehen die Kopfspielchen schon los. Aber selbst dann wäre das alles noch zu retten. Wie sagst du immer so schön? Eine Playoff-Serie fängt erst dann an, wenn beide Teams ihre Heimspiele hatten.
Mhm.
Und ich denke, so wird es auch hier wieder sein.
Ja, am Ende des Tages haben die Celtics hier das gemacht, was sie machen müssen, und zwar Spiel 1 zu Hause zu gewinnen. Ich will das jetzt nicht runterspielen in irgendeiner Art und Weise, weil sie schon wie das klar bessere Team aussahen und wie gesagt an beiden Enden des Parketts aktuell den deutlichen Vorteil haben und den muss Dallas sich erstmal zurückholen. Oder was heißt zurückholen? Überhaupt holen. Aber am Ende des Tages war das Spiel 1 von einer, wie ich nach wie vor denke, langen Playoff-Serie. Und wenn Dallas dieses Spiel gewonnen hätte, wäre das halt ein Upset gewesen. Mhm. Und eine große Überraschung, weil Dallas halt auch einfach kein Team ist, das Spiel 1 gewinnt. Ich weiß, wie das klingt. So, sie verlieren halt Spiel 1 und dann stellt man sich so hin, gerade als Sympathisant, und sagt so, ja, das ist halt bei Dallas so, die gewinnen halt Spiel 1 eh nicht. Aber wir nun zurück, Oklahoma City in den Semis, Spiel 1 ging 117-95 für OKC aus. Ja, Boston ist besser als OKC, aber da war auch schon, waren die Alarmglocken schon fast dabei, geläutet zu werden, und alle, die vorher auf OKC gesetzt hatten, hatten sich bestätigt gefühlt und waren auf einmal die klügsten Leute der NBA-Bubble, und am Ende kam es dann halt doch ganz anders. Es war so ein bisschen ein Feel-Out-Game, wie es mir vorkam, von Dallas-Perspektive. Ich glaube nicht, dass wir etwas gesehen haben, was Dallas nicht lösen kann. Und das ist immer so ein bisschen das, worauf ich dann gucke. Ist das was gewesen, offensiv wie defensiv, wie auch immer, ist irgendein Adjustment, irgendeine Entwicklung da, wo ich sage, okay, ich sehe ehrlich gesagt nicht, was es jetzt darauf für eine Antwort geben soll, wie sich das Team davon erholen soll, wie das Team dieses Problem lösen soll. Und es war in meinen Augen jetzt nicht so, dass Dallas Defensive vor unlösbare Probleme jetzt gestellt wurde und Dallas Offensive halt auch nicht. Sie haben eine Menge Arbeit vor sich. Da muss eine Menge jetzt richtig laufen, damit hier dann der Ausgleich in der Serie quasi dann irgendwann kommt. Aber das ist alles machbar. Was man natürlich dazu sagen muss, und das gilt jetzt für den aktuellen Stand in der Serie und dann natürlich auch, als Dallas mit 29 hinten war und dann 21 zur Pause, dieser, bei den Amis ist das Margin for Error, ich weiß nicht, der Spielraum für Fehler. Gibt's da eine perfekte deutsche Übersetzung?
Nee, tatsächlich Fehlerspielraum wahrscheinlich.
Dieser Fehlerspielraum wird natürlich immer kleiner. Du musst, wenn du mit 21 zur Pause hinten liegst, eine perfekte zweite Hälfte spielen. Dallas war auf dem Weg. Sie haben 7 so ziemlich perfekte Minuten gespielt im dritten Viertel. Aber wenn der Gegner dann halt einen Run wieder hat, dann ist das Ding halt durch. Du darfst dann den Gegner nicht nochmal stark werden lassen. Du darfst keine Fehler machen. Du musst dann wirklich perfekt spielen und dein Gegner darf halt überhaupt nicht perfekt spielen, damit du dieses Spiel ausgleichst. Und jetzt beim Stand von 1-0 ist alles doch möglich. Aber der Druck jetzt in Spiel 2, der ist dann schon da. Das muss dann schon ein sehr, sehr gutes Spiel 2 sein, weil dann, ansonsten liegst du halt 2-0 hinten. Selbst dann ist noch nicht alles durch, du hast es gerade angesprochen. Aber dann ist natürlich für Spiel 3 dieser Margin for Error, dieser Fehlerspielraum, der wird halt immer kleiner. Und dessen muss man sich bewusst sein, hat natürlich auf der anderen Seite auch den kleinen Vorteil, dass man dann wirklich muss. Und Luca und Irving und generell dieses Dallas-Team hat gezeigt in diesen Playoffs und in den letzten Jahren, wenn sie müssen, dann machen sie, dann spielen sie besser. Wenn Luca mit dem Rücken zur Wand steht, dann ist das ein anderer Luka. Und das gilt halt auch für einen Kyrie Irving, der, wenn wir uns zurückerinnern, ziemlich guten Basketball gespielt hat, als die Cavaliers damals mit 3-1 hinten waren gegen Golden State, als dann dieser Fehlerspielraum wirklich basically wirklich, wirklich kaum noch da war, fast bei null war. Und deswegen erwarte ich ein anderes Dallas-Team in Spiel 2. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht einfach sagen, ja, sie haben verloren, weil sie mal gucken wollten, was so passiert. Das stimmt auch nicht. Aber in Spiel 2 wird dieses Team zielstrebiger sein, dringlicher spielen, weil sie dann schon mehr oder weniger müssen. Sie mussten jetzt nicht in Spiel 1, sie müssen deutlich mehr in Spiel 2. Und ich gehe davon aus, dass wir das auch sehen werden an beiden Enden des Parketts. Deswegen, mein Tipp vor der selber, Boston gewinnt Spiel 1 und Luca macht 47 in Spiel 2. Ich bleib bei diesem Tipp.
Okay. Okay, Prophet Schubert analysiert und prophezeit. Wir sind gespannt, ob das dann am Ende so kommt. Und ich würde sagen, damit können wir das Ding hier auch den Sack zumachen, oder? Also vielleicht gibt es nach Spiel 2 dann mehr Redebedarf. Wir sind gespannt. Dementsprechend hören wir uns wieder am Montag, oder? Ja, in der Nacht von Sonntag auf Montag ist das zweite Spiel. Wir sind gespannt, was passiert. Wir hoffen, ihr auch. Bis dahin wünschen wir euch eine fantastische Woche, ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao.
Ciao.